Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Partner der heutigen Ausgabe. Und das ist Tradegate Direct. Wir reden ja hier bei der Mission Money ständig über Aktien, Rohstoffe, die besten Strategien und natürlich auch über das Timing, aber eher selten über das Wo und das Wie deiner Trades. Dabei kann das am Ende einen echten Unterschied ausmachen. Gerade wenn du aktiv tradest, also nicht einmal im Monat deine Sparpläne aufstockst, sondern wirklich regelmäßig Positionen auf- und abbaust, dann spielen Dinge wie enge Spreads, hohe Liquidität und Ausführungsqualität natürlich eine massive Rolle. Wenn du ein aktiver Trader bist, solltest du dir unbedingt das Angebot von Tradegate Direct mal anschauen. Denn über die App handelst du direkt über die Tradegate BSX, das ist Europas liquideste Retailbörse. Dadurch werden deine Aufträge ohne zusätzliche Umwege ausgeführt. Broker, Market Making und auch Börsenzugang sind eng verzahnt und das sorgt für effiziente Handelsprozesse. Die Ordergebühren fallen übrigens dauerhaft weg, Depot und Verrechnungskonto sind inklusive, nur die marktüblichen Spreads können natürlich anfallen, aber unterm Strich fließt dadurch eben mehr Geld in die eigene Performance. Setz deine Trades also nicht nur um, setze sie besser um. Schau dir das Angebot an unter tradegate.direct, alle Infos und den Link gibt es natürlich in den Shownotes. Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Viel gibt's zu besprechen und dazu haben wir einen unserer Lieblingsgäste da. Ich freue mich tatsächlich wie immer sehr, denn es gibt ziemlich viel zu besprechen, seitdem wir das letzte Mal miteinander hier gesprochen haben. Ist nämlich schon eine ganze Ecke her und seitdem ist verdammt viel passiert. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Er ist CIO und Mitgeschäftsführer von Amundi in Deutschland. Herzlich willkommen zurück, Thomas Kruse.
Danke, Peter. Auch ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Ja, freue mich. Tatsächlich... Wir haben ja gestern schon so ein bisschen ein Vorgespräch geführt, um uns immer mal so ein bisschen abzugleichen. Und ich greife die Frage nämlich jetzt gleich nochmal auf, weil ich die Antwort schon kenne. Ist ja jetzt quasi so gut wie Frieden. Haken ist dran, jetzt können wir wieder zurück zum Normalbetrieb, oder?
Naja, das mit der Normalität, ich habe es dir gestern schon so ein bisschen angedeutet und tatsächlich muss man ehrlicherweise sagen, unsere Vorgespräche sind immer sehr interessant. Wir merken eigentlich sofort, dass wir ein Thema haben, was läuft, ne? Und auch dieses Thema... Normalität. Was ist die Normalität? Klar, wir kommen jetzt irgendwo in einen Zustand, dass die Straße von Hormuz wieder geöffnet werden wird. Hoffentlich, weil das Verständnis nach dieser Memorandum of Understanding ist unterschiedlich. Die Amerikaner gehen davon aus, dass es sofort geöffnet wird. Die Iraner behaupten, sie hätten jetzt 30 Tage Zeit. Und selbst dann haben wir zunächst mal erstmal nur Verhandlungen, die zumindest mal 60 Tage dauern und dann hoffentlich auch zu einem endgültigen Friedensvertrag oder zumindest nochmal eine Verlängerung kommen. Und auch dann muss man ehrlicherweise sagen, Normalität haben wir dann noch lange nicht. Ne? Also der Iran hat gelernt, dass er ein Druckmittel hat. Ich glaube auch, das, was wir da als Memorandum of Understanding gesehen haben mit den 14 Punkten, ist durchaus viel mehr, als man hätte annehmen dürfen, was der Iran tatsächlich sich irgendwo aus diesen Friedensverhandlungen wird rausschneiden können. 300 Milliarden.
Wer auch Amerikaner, immer sie zahlt.
Genau. Amerikaner sagen, wir zahlen keinen Cent. Ich bin gespannt, wo wir die 300 Milliarden herbekommen. Da gibt es viele, viele, viele Stolpersteine. Normalität auf der anderen Seite, jetzt mal von der wirtschaftlichen Seite gesprochen, würde bedeuten, wir fallen vielleicht vom Ölpreis wieder dahin zurück, wo wir vorher waren. Das war ein Ölpreis von 60 Dollar. Da muss man ganz klar sagen, jetzt haben wir einiges, was erstmal korrigiert werden muss. Zum einen sind die Schiffe, die Öltanker sind nicht da, wo sie hingehören. Es wird also dauern, bis sich diese ganzen Lieferrouten wieder normalisieren. Wir sagen deshalb auch, der Ölpreis wird tendenziell eher länger etwas höher bleiben, bis Jahresende zumindest mal. Also nicht zurückfallen auf 60 Dollar. Irgendwas zwischen 80 und 90 Dollar ist vielleicht realistisch. Hinzu kommt, dass wir in vielen Ländern strategische Reserven angegriffen haben. Das heißt, neben dem normalen Ölbedarf fehlen irgendwo so 1,2 Milliarden Barrel Öl, die wieder aufgefüllt werden müssen. Zusätzlich zur normalen Tagesproduktion, also es wird schon etwas dauern. Normalität auf der anderen Seite, die Inflationsraten sind hoch aufgrund des Ölpreises. Klar, wenn jetzt aber der Ölpreis fällt, dann kommt natürlich der Anteil der Inflation, zumindest mal Monat für Monat, nicht auf Jahressicht, aber Monat für Monat, tendenziell fällt dieser Anteil. Wir können also davon ausgehen, dass die Richtung eine andere wird. Die Zentralbanken, die jetzt in Alarmbereitschaft waren, die Zinsen zu erhöhen, weil die Inflation massiv angestiegen ist, können zumindest sich darauf zurückziehen, wir schauen doch erstmal, was in der Realwirtschaft wirklich ankommt, weil entscheidend ist nicht der Ölpreis, den können Sie mit einer Zinserhöhung sowieso nicht bekämpfen, ja, sondern entscheidend sind, was kommt an Zweitrundeneffekten, damit das nicht überbordend ist. Und da kann man dann ehrlicherweise sagen, zumindest mal in Europa haben wir jetzt nicht einen so überbordenden Arbeitsmarkt, dass wir hohe Lohnforderungen erwarten, die umgesetzt werden. Kann also gut sein, dass die Zentralbanken etwas entspannter sind, nachdem jetzt zum Beispiel die EZB ja zumindest mal einmal die Zinsen erhöht hat. Mhm.
Dröseln wir es mal ein bisschen auf. Bleiben wir mal ganz schnell noch beim Ölpreis. Also das wird schon das Stichwort zurück zur Normalität. Diesen Zettel, den man da unterschrieben hat, mit der Absicht, dass man irgendwie verhandelt und vielleicht tatsächlich einen Frieden dabei zustande kommt. Mhm. So kann man es, glaube ich, formulieren. Hat ausgereicht, um den Ölpreis sehr schnell wieder unter 80 Dollar zu rücken.
Erstaunlicherweise.
Das war ja fast wie ein freier Fall für so einen Ölpreis.
Finde ich eigentlich sehr interessant, wundert uns auch ein bisschen, weil ehrlicherweise die ganzen letzten Wochen, wo auch dieses Thema schon war, konntest du sehen, dass zumindest die Aktienmärkte bereit waren, durchzuschauen, Zinsmärkte weniger, ja, und der Ölpreis tatsächlich von Tag zu Tag mit jeder Nachricht, auch von Donald Trump gerade, Angebot und Nachfrage war das große Thema. Jetzt scheint das ein bisschen ausgehebelt zu sein. Also ein Ölpreis unter 80 Dollar hat mich doch sehr gewundert, gebe ich ehrlich zu. Da hätten wir gedacht, ja, wie gesagt, die Nachfrage habe ich eben skizziert, ja, die bleibt eine gewisse Zeit lang. Ob jetzt damit einmal so viel weniger Nachfrage ist, weil es vielleicht noch günstiger wird, kann ich mir kaum vorstellen. Also das wird sich eher tendenziell wieder über der 80 Dollar einpendeln.
Und zumal wir ja auch festgestellt haben oder gelernt haben in den letzten Wochen, dass die Angebotsseite ja trotzdem angegriffen ist und also zumindest alles, was da im Mittleren Osten passiert.
Im Gasmarkt vor allem.
Vor allem natürlich, und das alles auch sehr lange dauern wird, bis da die tatsächliche Normalität wieder herkommt, sprich die klassischen Produktionsraten.
Und tatsächlich muss man ja sogar sagen, wenn ich jetzt das G7-Treffen angucke, Sanktionen gegen Russland werden tendenziell eher wieder erhöht. Das heißt, man nimmt russisches Öl eigentlich wieder tendenziell mehr vom Markt.
Ja.
Also insofern ist es schon erstaunlich, ja. Mhm. Aber ehrlicherweise, wenn du das Memorandum angesprochen hast, wo auch so ein bisschen das Fragezeichen hinter ist, der Rentenmarkt reagiert noch nicht darauf. Wir sind immer noch in dem Korridor der letzten 6-8 Wochen, wenn ich mir 2-jährige deutsche Staatsanleihen, 10-jährige deutsche Staatsanleihen, aber auch 2-jährige amerikanische Staatsanleihen oder 10-jährige anschaue. Wir haben diese Tiefstände der letzten 6-8 Wochen bisher nicht unterschritten. Das heißt, der Rentenmarkt glaubt dieses Memorandum zumindest noch nicht in der Form, dass das auch alles so kommt. Also werden wir uns anschauen müssen. Normalität ist noch ein Stück weit entfernt.
Mhm. Warum sind die Anleihenmärkte so viel nervöser als die Aktienmärkte?
Gut, die Aktienmärkte haben jetzt im März massiv darauf reagiert, klar, und auch unterschiedlich danach, wer ist energieintensiv, wer ist es nicht, wer ist ölexportierendes Land, wer ist ölimportierendes Land. Asien war stärker betroffen aufgrund der Tatsache, dass sie viel durch die Straße von Hormuz bekommen. Das ging in etwa so bis zum 27. März. Dann war das Thema in der Diskussion Waffenstillstand, der dann ja auch irgendwann Anfang April gekommen ist und wurde abgelöst, ehrlicherweise, durch extrem gute Quartalszahlen fürs erste Quartal, die man so vielleicht auch nicht erwartet hat und sehen durfte, okay, weder die Zollthemen in 2025 noch jetzt zumindest kurzfristig, es war ja gerade mal einen Monat vorbei, der Ölpreis belastet die Unternehmen. Und am Ende sind es tatsächlich ja die Unternehmensergebnisse, die die Aktienmärkte treiben. Jetzt hat man natürlich die Fantasie, dass im zweiten Quartal die Quartalsergebnisse ab dem 14. Juli ähnlich gut kommen. Das muss man sich jetzt in erster Linie mal anschauen. Aber insofern schaut der Aktienmarkt ein Stückchen weit durch diese ganze Ölthematik hindurch. Mit vielleicht so kleinen Anteilen. Europa ist stärker belastet, ist bei weitem nicht so gut gelaufen. Gut, wir haben nicht so gute Earnings gehabt auf der einen Seite, aber wir sind eben auch energieintensiver.
Mhm. Und der Rentenmarkt, dem ist es logischerweise wurscht, was die Unternehmensgewinne machen. Sieht natürlich nur die Zinsen und die Verschuldung.
Das ist der eine Teil. Und ich würde mal sagen, es kommt noch eine zweite Komponente hinzu. Dieser Inflationsschock, den wir in 2022 erlebt haben, der steckt auch den Zentralbanken noch ein Stückchen weit in den Knochen. Die Fed ist vielleicht ein Sonderthema. Wir haben da gerade den Fed-Chefwechsel gehabt, was eine besondere Thematik ist sicherlich. Aber die EZB weiß sehr wohl, dass er diesen Fehler aus 22 nicht zweimal machen will. Ich möchte allerdings gern dazu sagen, dass 22 nicht 26 ist. Also 22 hatten wir die Situation, wir kamen aus Corona, wir hatten wahnsinnig viel Geld auf der Seite liegen, durften das erste Mal wieder reisen, durften auch Geld ausgeben oder konnten auch Geld ausgeben. Wir wollten in Restaurants, wir wollten reisen. Auch wenn die Preise vielleicht etwas teurer gewesen sind, hat man es bezahlt. Der zweite Aspekt, den ich eben schon mal ansprach, in 2022 hatten wir sehr gute Arbeitsmärkte. Das heißt, es konnten Lohnforderungen im Bereich so um die 8% tatsächlich durchgesetzt werden, auch mit Begründung der Inflation, ja. Das haben wir momentan nicht. Aber klar, die EZB möchte sich nicht nachsagen lassen, jetzt habt ihr die gleiche Situation, macht es wieder. In 22 ist die Inflation bereits vor der Ukraine-Krise, also bevor der Krieg ausgebrochen ist, von 2 auf 5% gestiegen und dann erst auf über 10%. Wir rechnen jetzt damit, dass wir vielleicht zum Jahresende und dann wirklich Dezember auf Dezember eine Inflation haben werden, irgendwo zwischen 3,5 und 4. Also zweistellig ist weit entfernt.
Es ist so ein bisschen, hatte man ja vor der Zinssitzung der EZB auch schon das Gefühl, es ist so ein bisschen, man entscheidet sich Pest oder Cholera. Also macht man quasi, will man nicht denselben Fehler machen wie 2022, sprich zu spät auf steigende Inflation reagieren, oder macht man es wie 2014, wo man eben mit Gewalt vor der Kurve sein wollte, mit 2 Zinsschritten, glaube ich, damals. Und dann kam halt dummerweise eine Rezession, dann hat man den ganzen Käse wieder zurückgereden müssen.
Also ich bin sehr neugierig, weil jetzt in den letzten Wochen hat sich eigentlich so ein bisschen rauskristallisiert, ja, die EZB wird was machen.
Ja.
Während sie im April ja eigentlich sehr fairerweise gesagt hat, wir schauen doch erstmal, was in der Realwirtschaft anschaut. Und es ist sogar eine Diskussion im Gange, ob sie nicht nach dem Juni-Schritt gleich im Juli noch einen macht.
Ja.
Gut, wenn ich auf das Memorandum jetzt was geben möchte und tatsächlich irgendwo auch die Öltanker wieder fahren, der Ölpreis ja auch runterkommt, damit auch zumindest Monat für Monat die Inflation zunächst mal ein Stückchen weit sinkt, dann halte ich Juli für zu früh. Dann muss man sich September angucken und da wird sich jetzt zeigen, ist es eher politisch motiviert, man möchte schnell 2 Zinsschritte machen, weil man meint, man ist bisher eigentlich tendenziell eher sehr expansiv von der Zinspolitik unterwegs gewesen und geht bestenfalls auf neutral, so wie es momentan auch kommuniziert wird. Oder belastet man nicht dann über Gebühr die Wirtschaft? Wir haben auf der einen Seite den Ölpreis, der dämpft, klar, und auf der anderen Seite jetzt noch höhere Zinsen. Ich glaube, man sollte tunlichst warten bis September.
Und auf der anderen Seite hat man eine Fed, die ja plötzlich, also zumindest so im Gefühl nach dieser Woche, also sprich erste Sitzung von Kevin Warsh als Fed-Präsident, das Gefühl, hoppla, die wollen aber jetzt restriktiver werden. Also man hat die Hälfte der Board-Member, die jetzt in diesem Jahr sich klar in ihren Dotplots, in ihrer Prognose eher eine Zinserhöhung sehen. Das heißt immer nichts, ist nicht in Stein gemeißelt. Glaube ich, 6 von ihnen waren sogar 2+ Zinsschritte nach oben. Das kommt dann schon überraschend, während gleichzeitig wir genau das Szenario, das wir haben, die ja auch schon auf dem Tisch hatten.
Ja, also tatsächlich muss man sagen, in Amerika läuft die Konjunktur eine Ecke besser als bei uns. Der Arbeitsmarkt ist einigermaßen robust, was wir jetzt auch lernen durften. April ist korrigiert worden nach oben, Mai war sehr gut. Da besteht eher eine Gefahr, dass es tatsächlich auch zu Lohnüberwälzungen kommt und muss man sich halt anschauen. Und ich denke auch, alles, was wir vorher so an Diskussionen gehabt haben von wegen Unabhängigkeit der Notenbank, muss man jetzt erstmal einfangen. Und wenn ich mir die erste Rede von Kevin Warsh anschaue, was fällt auf? Er hat sich ganz klar zum Ziel Inflationsbekämpfung bekannt.
Committed, genau.
Committed war ich auch, richtig. Das ist zumindest mal, nachdem er angetreten ist, nach dem Motto, Trump hat mir gesagt, ich soll Zinsen senken, ist ja schon mal was Gutes. Dann möchte er weniger transparent sein. Das sind jetzt die ersten Statements. Ich finde, für Mittwoch war klar, er wird keinen Zinsschritt machen, aber jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt und das passiert beim nächsten Mal genau wieder. Jetzt wird man dann abwägen, wie war denn das, was er bei der nächsten Konferenz sagt, mit dem ersten Statement überein und wo sind die Unterschiede? Das ist, finde ich, momentan so ein bisschen die spannende Komponente. Im Moment denke ich mal, ja, der Markt war überrascht, man hat es auch gesehen. Am kurzfristigen Ende deutlicher Zinsanstieg in dem Moment, als das bekannt gegeben wurde. Inflation ist das Thema und werden wir auch ganz klar und konsequent bekämpfen. Taten ist nochmal was anderes. Und da bin ich jetzt gespannt. Und was mich auch gewundert hat, dass man die Transparenz wegnimmt, weil das bringt durchaus für FED-Tagungstage eine gewisse Volatilität an den Rentenmärkten mit sich, weil man ist vielleicht etwas unsicher im Vorfeld, das kann so oder so ausgehen, positioniert sich dementsprechend und passt die Position hinterher an. Ob ich das so zielführend finde, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Das fand ich tatsächlich auch sehr überraschend, denn eigentlich ist ja sind die besten Notenbankentscheidungen die eigentlich alle weitestgehend erwarten.
Genau.
Also wenn man alles eben auch in der Kommunikation doch so weit vorbereitet, dass das im Prinzip mehr oder weniger geräuschlos ist und wir uns an Einzelformulierungen im Kommuniqué unterhalten können.
Also die besten Notenbankensitzungen sind die eigentlich im Prinzip das Ergebnis schon in den Märkten ein Stückchen weit vorweg haben. Ja. Und das kannst du kommunizieren, zumindest mal bis zu dieser sogenannten Blackout-Period.
Ja.
Wenn du das jetzt nicht tust, dann ist es ein Stückchen weit ein Zufall. Und ich würde das nicht so unbedingt für gut finden. Die ruhige Notenbankpolitik ist die bessere.
Ja, hat man immer gesehen. Also wenn die Notenbank es schafft, den Markt zu überraschen, dann wird es immer recht turbulent, ehrlicherweise.
Genau, und zwar für beide Märkte dann auch. Ja. Ne? Also eine überraschende Zinserhöhung ist für den Aktienmarkt nicht unbedingt das Beste. Mhm. Die Rentenmarktvolatilität ist eh gegeben.
Ja. Kommen wir mal nochmal zu dem Thema Unternehmensgewinne. Du hast es ja vorhin eh schon angesprochen. Jetzt hatten wir, ist eigentlich ein bisschen faszinierend, dieses Jahr im Vergleich jetzt mal zu den letzten paar Jahren. Normalerweise geht man immer ins Jahr rein mit so einer Erwartungshaltung, was werden die Unternehmen im S&P beispielsweise an Gewinnwachstum denn da so produzieren. Und dann übers Jahr hin kommt die Realität mit ins Spiel und meistens läuft es so, dass man dann nach unten ein bisschen anpassen muss, weil man etwas optimistisch ins Jahr gegangen ist, was die Gewinnaussichten angeht in der Erwartungshaltung. Und dieses Jahr ist irgendwie andersrum. Dieses Jahr ist man so ein bisschen vom ersten Quartal in Anführungszeichen überrascht worden, weil man die Erwartungen vorher schon sehr runtergenommen hat und muss jetzt feststellen, hoppla, ich muss meine Wachstumsprognosen ganz schön weit nach oben korrigieren.
Vielleicht noch ein bisschen mehr, da plaudere ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Ja.
Tatsächlich muss man ja sagen, die Makroökonomen, da stimmt das so, ja. Die sagen im Prinzip, das ist das, was ich im Prinzip als volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, als BIP erwarte. Und da ist so 8% Gewinnwachstum ist so in etwa das, was man relativ konstant auch annimmt. Wenn man sich die einzelnen Unternehmensanalysten ankommt und das dann aggregieren würde, kommen da durchaus ganz andere Zahlen raus.
Mhm.
Und die Makroökonomen passen das dann vor allen Dingen auch in Europa in der Regel normalerweise ein Stückchen weit an. Also insofern, das läuft dann tendenziell im Laufe des Jahres zwischen den Einzelanalysten und den makroökonomischen Analysten ein Stückchen weit zusammen und ist in der Regel bei den makroökonomischen Analysten zu positiv. Dieses Jahr ist es fairerweise so, gerade was die KI-Unternehmen betrifft, war ja so ein bisschen Blues oder Skepsis angesagt für das vierte Quartal.
Ja.
Die Erwartungen waren zumindest mal vorsichtig in der Richtung, das, was da jetzt an Investitionen getätigt wird, wird sich das überhaupt irgendwann monetarisieren? Was bedeutet das für die Gewinne? Etc. etc. Das heißt, man ist vorsichtig, glaube ich, ins Jahr 2026 gestartet und hat eher auch mal gesagt, okay, das könnte ein Jahr sein für eben die anderen Unternehmen, die Gewinne stabil halten, weil die Konjunktur eben nicht so stark fällt, wie man das vielleicht 25 noch erwartet hat nach den Zolldiskussionen. Nun kam es allerdings im ersten Quartal 26 ganz anders, das auch noch nach dem Thema Eskalation im Nahen Osten und hat dann mit einmal Mitte April eigentlich alles dominiert, weil wir haben 60% Gewinn Zuwächse gehabt, gerade bei den KI-Unternehmen und dann auch im Nachgang gesehen, wo wir Knappheitspreise bekommen bei den Halbleitern. Wenn das alles so stark läuft, so viel Nachfrage da ist, dann brauchst du robust Lieferungen für dieses Thema und da hat man genau diese Komponente sehen dürfen. Jetzt im zweiten Quartal wird man natürlich wieder genauso hinschauen und die Euphorie ist diesmal aber genau auf der anderen Seite. Wenn wir vorher Skepsis waren, erwarten wir jetzt wahrscheinlich massiv hohe Gewinne. Und dass das nicht immer alles gut ausgeht, und das finde ich ja auch gut so, hat man bei den letzten Gewinnausweisen gesehen, bei Broadcom zum Beispiel, die danach dann deutlich gefallen sind, obwohl sie eigentlich sehr gute Ergebnisse präsentiert hat, nur der Ausblick eben nicht ganz so positiv gewesen ist,
ja.
Sieht man halt auch, die Anfälligkeit ist damit gestiegen. Diese Anfälligkeit heißt ja aber nicht, dass irgendwas überhaupt nicht eintritt, sondern eben nur auf einem niedrigeren Niveau. Und so wie wir die Kursanstiege gehabt haben, so kann es auch nicht weitergehen. Also insofern, sich ausnivellieren ist vielleicht mal angesagt für den Sommer. Hoffentlich bei weiterhin so guter Nachfrage. Und dann kann man ehrlicherweise noch hinzufügen, die Unternehmen, die jetzt da so massiv investieren, die haben ja auch noch ein ganz originäres Geschäftsgebaren, nämlich hohe Cashflows, die sie aus ihrem eigentlichen Geschäft erzielen, sich diese Investitionen leisten können. Also von daher eine gewisse Robustheit und Solidität ist auch da.
Zumindest bei den Handvoll, die das tatsächlich auch können.
Genau.
Die genug Cashflows tatsächlich auch produzieren. Aber ich finde, man hat natürlich trotz alledem, obwohl es ja so ein Wahnsinns-Quartalsberichtssaison war, schon gesehen, so die quasi die Vola unter der Vola. Also die breite Marktvolatilität ist nicht gestiegen in den Quartalszahlen. Darunter waren die Ausschläge aber relativ, also schon sehr hoch. Vor allem dann, wenn eben irgendwie so das Haar in der Suppe gefunden wurde. Und das ist meistens natürlich irgendwie beim Ausblick irgendwie ein bisschen zu pessimistisch oder zu defensiv, nennen wir es mal so. Meistens war es gar nicht mal pessimistisch. Dann wurde es so recht hart abgestraft.
Das, was interessant war, du sagst es ja im Prinzip, wir haben auch extrem viele Einzeltitel, keine kleinen gehabt, die also zweistellig im Prinzip an einem Tag gewachsen sind, bis hin zu 40%, das war Dell.
Ja.
Und das Interessante ist, auf der anderen Seite bin ich vielfach gefragt worden, jetzt im Vorfeld des Börsenganges von SpaceX, kann der Markt denn überhaupt so viel aufnehmen?
Ja, klar.
Und interessanterweise, die Marktkapitalisierung von Dell ist an dem Tag, wo die Aktie 40% gestiegen, genau 80 Milliarden gewesen. Ja, also da passt dann die Frage eigentlich nicht zu dem, was am Markt passiert. Na klar, konnte der Markt das aufnehmen.
Ja.
Auf der anderen Seite sind 80 Milliarden Marktkapitalisierungszuwachs bei so einem Unternehmen auch alles andere als normal und alltäglich.
Mhm.
Also da zeigt sich so ein bisschen der Exzess und der wird sich ein Stück weit normalisieren müssen, weil die Volatilität unter der Volatilität, wie du das gesagt hast, die Einzeltitel-Volatilität oder auch die Ausreißer, da passt es dann doch nicht zusammen.
Das ist natürlich aber eine durchaus, sagen wir mal, gefährliche Melange, die man schon im Auge haben sollte, weil wenn wir natürlich eine doch deutlich höhere Erwartungshaltung haben, nach den Quartalszahlen auch irgendwo klar, weil ne, der Hype ist real, dann ist natürlich auch, sagen wir mal, das Enttäuschungspotenzial, es wächst. Und es war ja vorher schon nicht gerade gering.
Naja gut, ich glaube, ein ganz wesentlicher Aspekt bei den Gewinnausweisen im ersten Quartal war auch, die Summe der Investitionen, die wurde letztes Jahr im vierten Quartal noch sehr kritisch beäugt. Auch so Äußerungen wie damals, ich weiß nicht, ob wir das, was wir hier jetzt investieren, tatsächlich irgendwo mal auch wieder monetarisieren werden, aber wenn wir nicht dabei sind, dann ist es eben auch problematisch. Und tatsächlich dann das Überraschende war, dass man im ersten Quartal noch gesagt hat, und wir investieren noch mehr.
Ja.
Ja, also die Nachfrage ist so groß, wir haben die Visibilität, dass wir genau diese Rechenkapazitäten brauchen. Das war sicherlich ein Aspekt, okay, da steckt viel mehr dahinter, als wir uns vielleicht momentan schon vorstellen wollen oder vorstellen können.
Wobei das natürlich bei dem einen oder anderen durchaus auch kritisch mittlerweile gesehen wird. Also Oracle ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür. Die sind im Prinzip seit dem vierten Quartal letztes Jahr quasi so der, in Anführungszeichen, der Buhmann, weil die Cashflows einfach nicht groß genug sind für das, was sie davor haben. Aber man hat ja auch, finde ich, selbst bei so einem Laden wie Alphabet oder so gesehen, der ja viel richtig macht im Moment, fairerweise, dass man das dann auch nicht so richtig, sagen wir mal, frohlockend wahrnimmt, wenn man sagt, oh nee, wir machen doch noch ein bisschen mehr und wir zapfen doch noch mal den Kapitalmarkt an. So, da haben dann schon auch alle mal einmal zumindest kurz gezuckt. Und das ist schon quasi der Musterschüler in Anführungszeichen. Also der Konzern, der gerade viel richtig macht und sowieso an sich schon einen Haufen Geld verdient.
Ja, es gibt so drei Aspekte, die man vielleicht für die gestandenen Unternehmen, so möchte ich sie mal nennen, berücksichtigen muss. Zum einen, das Geschäftsmodell verändert sich. Klar, das sind weiterhin die Unternehmen, die in ihrem angestammten Geschäft große Cashflows generieren, jetzt aber eben auch massiv investieren und das nicht mehr nur allein aus ihren Cashflows bezahlen können, sondern an den Kapitalmarkt gehen, dadurch zinssensitiver werden, massiv investieren und ein Teil dieser Investitionen geht auch in den Wettbewerb. Was wird denn das überlegene Modell sein? Wo wird die Nachfrage am größten sein? Das geht also auch ein Stück weit gegeneinander. Nicht jeder kann von dem gleichen Hype massiv profitieren, sondern irgendwo ist es auch ein Wettbewerb am Ende. Wer setzt sich durch? Das ist der Punkt. Du bist also zinssensitiver, du hast den Wettbewerb und irgendwann kommt noch die Frage, ja, wir sehen jede Menge Use Cases, sagen wir mal der herkömmlichen Industrie, die jetzt da reinkommen. Wir wissen aber nicht genau, wie viel Rechenkapazität wird denn davon wirklich beansprucht werden, zu welchem Preis und dementsprechend das, was ich investiere, kriege ich darauf auch die Gewinne, mit denen man momentan so ein bisschen rechnet. Im Moment ist es so, dass wir sagen, okay, wir sehen die Investitionen und deshalb glaube ich, musst du Quartal für Quartal jedes einzelne Unternehmen dir anschauen. Und das, was du vielleicht beim einen siehst, kann ein Stückchen weit sein, okay, wir fallen im Wettbewerb zurück, kann aber auch bedeuten, dass die ganze Industrie, also insofern die Quartalsergebnisse bei diesen Unternehmen sind nicht nur, weil die Bewertungen natürlich hoch sind, weil die Gewinnerwartungen hoch sind, sondern du siehst auch, was für die gesamte Industrie und auch was an Wertschöpfungskette hinten dran ist. Das betrifft jetzt momentan alle.
Und ich meine, man muss schon auch reinpacken, wenn wir jetzt mal das Thema Psychologie reinpacken. Also an vielen Stellen ist, ne, the Hype ist wirklich real. Ich habe, wann war das vor, ich glaube im Mai, ein paar Wochen her, Michael Burry mal wieder einen schönen Aufsatz runtergeschrieben. Und da ging es dann so ein bisschen um die Stellung, wo er sagte, er fühlte sich schon an 2000 erinnert, also sprich an die Endphase kurz vor Platzen der New Economy Blase, weil also der Markt in der Breite eigentlich nicht mehr auf Makrothemen reagiert, also Arbeitsmarkt, in dem Fall Konsumentenvertrauen, was im Moment ein Riesenthema ist, sondern ausschließlich auf KI.
Nicht nur das.
Das ist nicht ganz so hart, aber das war so seine Sicht und er hat da ein bisschen einen Punkt.
Mit Sicherheit, also dieses Thema KI, genauso wie die, würde ich mal sagen, diese reflexartigen Erholungen nach ja durchaus signifikanten Schocks, ob es jetzt der Liberation Day letztes Jahr war, ob es jetzt meinetwegen die Eskalation im Nahen Osten war, wir stehen deutlich höher. Das heißt, wir lernen reflexartig, buy the dip ist eigentlich die richtige Vorgehensweise.
Das hat jetzt zu lange zu gut funktioniert.
Genau, man sollte da bitte nie die fundamentale Situation außer Acht lassen und auch bitte ganz deutlich drüber nachdenken und nicht diesem Reflex nachgeben. Das ist was Emotionales, dass man diesem Reflex zumindest mal nachgibt. Da wäre ich vorsichtig. Also bitteschön immer die Fundamentaldaten und jedes einzelne Unternehmen angucken. KI ist ein gutes Thema mit Sicherheit, aber was können wir wirklich greifen? Wo führt uns das hin? Wissen wir in unseren normalen Unternehmen tatsächlich, wie viel wird es uns ersetzen? Was wird es unseren Kosten einsparen? Nee, wissen wir noch nicht. Sind wir mal ganz ehrlich. Also wir probieren viel aus. Wir werden die Use Cases noch definieren müssen und auch dann wirklich irgendwo skalierbar machen, produktionsreif haben und auch ausrollen in der Breite. Aber so weit sind wir noch nicht. Und deshalb kann ich auch eigentlich auch nicht sagen, was wird wirklich nachgefragt werden. Deshalb sage ich ja, Quartal für Quartal dieses KI-Thema beobachten. Es ist kein Selbstläufer.
Und wir wissen auch alle nicht, wie viel wir überhaupt investieren wollen in diese Cases.
Und wie viel wir schon investiert haben.
Und wie viel wir investiert haben, das auch nicht. Ja, das stimmt. Ist was dran. Ist so, ja.
Also insofern, die Konzentration ist ja das, wo wir schon bei Amundi seit langem sagen, das macht uns im S&P 500 durchaus ein bisschen Sorge. Weil der ganze S&P 500 letztendlich mit mit dem Erfolg dieser Unternehmen momentan steht und fällt, will ich nicht sagen, aber eben doch in seiner Volatilität stark beeindruckt ist.
In das Ding kommt ja rein, das haben wir gestern schon besprochen, ich habe es dir immer noch nicht zugeschickt, gab es so eine Untersuchung von, glaube ich, HQ Trust, die Wertpapierleihe, also die Kredite in Relation auch zu den Depots im Moment, ist schon über dem Niveau von 2008, 2007, also quasi bevor diesem Crash, nicht ganz auf dem Niveau von 2000, aber eben auf so einem, hat sich doch sehr weit aufgebaut und da kommt dann am Ende immer natürlich, je mehr sich dieser Hebel auch aufbaut in den Portfolien, desto größer wird logischerweise dann auch der Effekt, wenn das alles mal bröckelt, weil dann müssen alle ganz schnell ganz viel liquidieren. Das passt ja, finde ich, ganz gut in dieses Bild rein, in diesen, ne, viel by the dip, immer eigentlich blind, let's go, bis es halt nicht mehr funktioniert. Und die Summe der, sagen wir mal, der kleinen Bausteine, die jedes für sich kein Drama ist, ergibt aber doch ganz viele solche, sagen wir mal, Signalpunkte.
Mit Sicherheit.
Die man irgendwie ein vorsichtiger werden lässt.
Absolut, da bin ich auch vollkommen bei dir, weil tatsächlich, wenn man sagt, okay, es ist so, wie du es in der Analyse eben angesprochen hast, das heißt, ich kaufe eigentlich praktisch auf Kredit, das heißt, ich überspanne meine Risikotragfähigkeit, weil ich so überzeugt bin, dass dieses KI-Thema mich weiterbringt und dieses Buy the Dip als Reflex auf jeden Fall auch wieder funktionieren wird. Ja. Also und tatsächlich, am Ende bist nicht mehr du derjenige, der die Verkaufsentscheidung trifft. Das ist der sogenannte Margin Call, der sagt, okay, bis hierhin kannst du deine Position halten und ab da nicht mehr. Und dann kommen eben Verkaufsorders in den Markt, die das Ganze massiv nach unten drücken. So ein bisschen haben wir das gesehen Und das ist nur mal jetzt, um es als Beispiel in Erinnerung zu rufen, mit dem Goldpreis, als wir Richtung 5.200 auf 5.500 und dann eben den Rücksetzer, der das massiv ausgelöst hat, genau solche Margin Calls. Ist nur mal so ein bisschen, um der Community zu zeigen, welche Volatilität mit einem aufgrund solcher Margin Calls da reinkommen kann.
Es ist keine Einbahnstraße.
Nein. Man und wie gesagt, der grundlegende Punkt ist, bei jeder Investition musst du Horizont haben und du musst deine Risikotragfähigkeit haben. Warum du die jetzt überspannst, das musst du mir begründen können.
Mhm. Ja, man muss es sich selber begründen können erstmal.
Gerade jetzt würde ich sagen, ist Disziplin das, was am meisten mitgefragt ist.
Ja, und gesunder Menschenverstand. Ja. Ja, aber der sollte eigentlich immer dabei sein, idealerweise. Heißt das, wenn man jetzt mal, also auch für euch in Portfolien, fängt man an, etwas vorsichtiger zu werden? Zum Beispiel beim Thema US-Aktien?
Sind wir tatsächlich. Wir waren es aber auch schon das ganze Jahr 25, diese hohe Konzentration, die macht mir ein bisschen Sorgen. Und ehrlicherweise sagen wir aber dann nicht, wir wollen uns jetzt massiv gegen amerikanische Aktien wenden, sondern wir wollen diese Konzentration eigentlich so in der Form nicht haben und würden eher stärker diversifizieren, meinetwegen auch Richtung China, die sicherlich auch gut sind im Bereich KI. Nicht ganz so transparent und auch nicht so, dass wir es sehen. Aber wir gehen durchaus auch eher mal in solche Werte, um das KI-Thema nicht nur auf einzelne wenige Unternehmen zu konzentrieren, sondern in der Breite zu spielen. Das machen wir schon. Mhm. Dann siehst du aber auch, jetzt sind wir wieder beim Anfangspunkt, dem schönen Memorandum of Understanding zwischen den USA und dem Iran. Europa ist in der Bewertung deutlich zurückgeblieben. Aufgrund der Energieintensität. Also wenn dieses Thema ein Stückchen weit durchkommt, dann haben wir eigentlich in Europa ein Stückchen weit Nachholbedarf. Zumindest was die Bewertung betrifft und vielleicht auch, weil Amerika ein Stückchen weit zu weit nach vorne gelaufen ist, was das KI-Thema betrifft. Also insofern, es gibt viele Gründe, momentan eher auch andere Länder mit in die Diversifikation reinzuziehen und auch gerade das, was du eben sagtest, dieses etwas blind in eine Richtung rennen, ein guter Grund, lieber mal in die Breite zu gehen und breit zu investieren.
Ich weiß noch, den Europa-Guess oder die Idee, dass europäische Aktien ja auch mal ein bisschen abperformen können, das hatten wir schon mal vorletztes Jahr, als wir ja auch noch unser Live-Event hatten, hat auch da was gut funktioniert und dann hat sich es aber doch ziemlich aufgelöst. Mhm. Jetzt ist natürlich auch die Welt eine andere und eine, in der Europa es halt noch schwieriger hat im Moment, schon bedingt durch dieses ganze Energiethema. Kann das jetzt tatsächlich wieder funktionieren? Also wo kommt denn jetzt was? Man kann immer sehr viel meckern über Europa und Trübsal blasen. Also wo kommt was Positives her?
Ja, eine gute Frage. Tatsächlich, was wir in dieser aktuellen Situation, USA, China, meinetwegen auch der Iran-Krieg, also diese neue geopolitische Weltordnung sehen und was die Europäer tatsächlich aber auch erkannt haben, Souveränität ist etwas, was man aufbauen muss. Ja. Die Verbindung, die man hatte, auch sich auf die zu verlassen, ist tatsächlich zu wenig. Man erkennt es mit Sicherheit dadurch, dass wir im Verteidigungsbereich sehr gewillt sind, hohe Prozentsätze des Bruttoinlandsproduktes zumindest mal zu investieren, auch wenn davon momentan noch nicht viel in eigene Rüstungsgüter investiert wird, sondern teilweise auch nach Amerika geht. Ich hoffe doch stark, dass wir irgendwo erkennen, dass wir hier auch unsere Waffengattungssysteme von der Anzahl her verringern, dafür dann aber eben mit Skaleneffekten arbeiten können. Das ist ein Punkt. Mit Sicherheit die Infrastrukturfonds, die wir haben, wären ein Impuls. Momentan sehen wir in Deutschland die Reformen, die so ein bisschen als Stolperstein davor stehen. Ein bisschen habe ich die Hoffnung, dass wenn es denn der Regierung gelingt, und ich wünsche Ihnen, dass es passiert, sage ich ganz ehrlich. Ja, genau. Dass das so ein bisschen auch den Pessimismus aus dem Weg räumt und ein bisschen die Perspektive rückt auf Investitionen für die Zukunft und dann wirklich diese Themen auch anzugehen. Momentan scheint es so, dass man erstmal diese Reformen angehen muss, damit man wirklich so ein bisschen nach vorne schaut. Das wäre ein positiver Aspekt. Mhm. Dann geht es um Energieversorgung. Es geht genauso um Rohstoffe. Auch das Thema Kapitalmarktunion ist etwas, wo ich sage, wir müssen tiefere Kapitalmärkte haben, damit wir die Ideen, die wir immer noch haben in Europa, auch an unsere eigenen Kapitalmärkte bringen. Das sind so die Aspekte, die man erkannt hat. Jetzt kommt es darauf an, wie weit setzt man sie denn auch um? Iran war sicherlich nochmal so ein Weckruf. Wir sind diejenigen, zumindest mal in Teilen auch von den hohen Energiepreisen abhängig sind. Wir beziehen zwar nicht unbedingt viel Öl durch die Straße von Hormuz, aber trotzdem, der Ölpreis wirkt bei uns viel stärker, als das in Amerika der Fall ist. Ja. Also insofern diese Energieunabhängigkeit, aber auch letztendlich mit Souveränität politischen stärkeres Gewicht zu bekommen. Das wird entscheidend sein. Die Hoffnung haben wir, das sehen wir auch eigentlich als einen positiven Aspekt, verbunden mit der niedrigeren Bewertung.
Und jetzt müsste halt natürlich unsere Regierung auch tatsächlich mal, das darf ich jetzt in meinen Worten sagen, den Hintern hochkriegen.
Jo.
Und daran mangelt es leider noch ein ganz klein wenig, ja, ehrlicherweise.
Fairerweise, da möchte ich einschieben. Ja, das sieht man so jetzt momentan. Ja. Aber meiner Meinung nach korrigiert die aktuelle Regierung und welche Parteien es auch immer sind, die aktuelle Regierung muss eigentlich auch Probleme korrigieren, die in den letzten 3 Legislaturperioden aufgebaut worden sind. Das
mindestens
ist nicht
sogar,
leicht.
Ja.
Und ihnen jetzt nur 1,5 Jahre momentan Zeit zu geben und den Stab darüber zu brechen, ist auch nicht ganz fair und auch zu früh. Ich hoffe, wie gesagt, dass man mit diesen Reformen, man hat sie, glaube ich, bewusst gewählt, dass man sie in ein Paket packt, ja, damit im Prinzip jeder ein Stückchen von dem abbekommt, was für ihn wichtig war, ja, dass man dann hinterher sehr viel konstruktiver agieren
kann. Ja, nun kann, muss man immer sagen, wir sind nun mal eine Konsensgesellschaft und deswegen muss da jeder auch abgeholt werden. Aber es ist natürlich schon so, am Ende des Tages, man wusste es auch vorher, dass das jetzt schwierig wird und man hätte jetzt diesen Schwung des Anfangs mitnehmen können und Herbst der Reformen darf man schon eine Jahreszahl hinten dran hängen und das nicht von Herbst zu Herbst verschieben, weil jetzt ist auch bald Sommerpause, ja, weißt du?
Kommunikation ist die andere Seite.
So ist es, genau. Also man darf schon ein Jahresschild dranhängen. Ich möchte einmal noch kurz zum Abschluss ansprechen, weil sich da wahnsinnig viel nochmal verändert hat die letzten Jahre oder auch jetzt in diesem Jahr wieder. Und das ist nochmal Japan. Mhm. Weil Tata irgendwie tatsächlich, finde ich, sehr faszinierend in seiner Gesamtkonstellation. Wir haben letztes Jahr, als wir gesprochen haben, zum Jahresende, haben wir noch drüber gesprochen, ob eben die neue japanische Ministerpräsidentin eher Maggie Thatcher oder Liz Truss wird. Ich finde, die Frage ist noch nicht eindeutig beantwortet, ehrlicherweise. Aber dem Aktienmarkt ist es wurscht.
Dem Aktienmarkt ist es wurscht und tatsächlich, was auch ganz interessant ist, diese ganze Ölpreisthematik hat die Zentralbank in Japan zumindest mal in ihrem Pfad jetzt wenig beeinflusst.
Ja.
Sie machen genau das, was wir eigentlich Anfang des Jahres 26 erwartet haben. Das gilt nicht für die EZB, das gilt nicht für die Fed. Ja. Sie gehen ihren Weg. Und dem Aktienmarkt tut es zumindest nicht so weh, wie man das hätte annehmen dürfen. Fairerweise muss man sagen, ja, Japan bezieht unwahrscheinlich viel Öl durch die Straße von Hormuz, hat aber auch das größte strategische Lager mit 254 Tagen. Die sind also zumindest mal safe, was die Versorgung betrifft.
Ja.
Und der Treiber des Aktienmarktes sind ja im Prinzip die Reformen, die man für die Unternehmen eingegangen ist. Das heißt, das festliegende Kapital, was wir über Jahrzehnte hatten, in Japan jetzt momentan freigesetzt werden können, entflochten werden kann und damit im Prinzip die Produktivität des einzelnen Unternehmens sehr viel höher. Das ist die Fantasie, die dahinter steckt.
Mhm. Ist der Drops dann jetzt so langsam mal irgendwann gelutscht oder geht in Japan noch was?
Ich glaube, da geht noch eine ganze Menge. Tatsächlich muss ich ehrlicherweise sagen, fairerweise dürfen wir aber auch behaupten, der Yen ist halt genau das, was für uns als europäische Anleger der Gegenspieler ist. Ne? Mhm. Also Japan in lokaler Währung steigt sehr gut, in Euro ist es halt nicht unbedingt so gut. Da ist es zumindest noch auf normalem Niveau, würde ich mal behaupten.
Ja.
Also das ist die Kehrseite. Aber Japan selber hat, wenn wir eben darüber geredet haben, das sind Jahrzehnte, die das im Prinzip zu Missallokationen in den Unternehmen geführt hat. Da ist viel Potenzial, was ich eigentlich noch neu ordnen darf.
Mhm. Wie sieht es in den anderen asiatischen Schwellenländern aus? Ich meine, wenn man mal drumherum die Staaten anschaut, ist natürlich bedingt durch diesen ganzen KI-Hype und natürlich die ganze Halbleiterindustrie, die dort auch zu Hause ist, komplett to the moon marschiert.
Mhm. Verzerrung, so ne? Also ich meine, wenn du jetzt ja, Richtung Südkorea guckst, einen KOSPI-Index nimmt, der vor allem Speicherkapazitäten hat.
Faktor Samsung, aus zwei Unternehmen besteht, gefühlt, ne?
So ist es, genau. Es sind zwei Unternehmen, die im Prinzip den ganzen Index spielen und auch ein wahnsinniger Hype dahinter steht. Da haben wir die Konzentration, die ich vorhin ansprach, noch extremer.
Ja.
Die profitieren massiv davon. Aber ich würde mal sagen, generell von der geopolitischen Lage, dieser Blockbildung, die wir haben, profitieren die Emerging Markets in Summe. Und auch von der Unsicherheit, die diese Blockbildung mit sich bringt, profitieren sie insofern, dass man sagt, okay, dann diversifiziere ich doch mal. Denn es ist ein Fakt, eigentlich über die ganzen letzten Jahre Emerging Markets wachsen mehr auch irgendwo in den Bereich der entwickelten Länder rein. Die Wachstumsraten sind halt tendenziell sehr viel höher. Also warum nicht dahin investieren? Das merkt man auch. Letzter Punkt, die Emerging Markets, die sich bisher tatsächlich aber auch in Dollar refinanziert haben, profitieren natürlich auch insofern, dass der Dollar zumindest mal bis zur Eskalation im Nahen Osten schwächer war. Wir gehen davon aus, dass der diese Schwäche auch beibehalten wird. Und einen Punkt, den man auch nie aus dem Blick verlieren darf, die Verschuldungsrate in den entwickelten Ländern ist eben massiv hoch. Und ich würde da sagen, das ist auch so ein bisschen der begrenzende Faktor für die entwickelten Länder. Wir können diese Verschuldungsraten nicht, 140% ist das, was wir für USA erwarten, einfach weiter überspannen. Also da haben die Emerging Markets dann durchaus irgendwann ein Potenzial, was das so ein bisschen ausgleicht und wir eben durchaus eine Hemmschwelle, weil wir die Zinslast nicht mehr zahlen können. Mhm.
Abschlussfrage, wie immer die gemeine, aus der Hüfte raus. was ist quasi jetzt noch the place to be für das zweite Halbjahr?
Also wir sind nicht negativ, ja. Also der Punkt, also wenn die Inflation, also wir waren immer der Meinung, die Straße von Hormuz öffnet eher früher als später, so möchte ich es mal formulieren. Wenn die das jetzt hinkriegen, dass zumindest die geöffnet wird und nicht weiter militärische Eskalationen kommen, der Ölpreis also zumindest mal unter der 90 Dollar bleibt, Richtung 80 und dann meinetwegen im nächsten Jahr auch niedriger werden, wird sich normalisiert. Dann geht die Inflation zurück. Dann haben die Zentralbanken die Chance, die Zinsen wieder zu senken. Das, was sie jetzt vielleicht als Erhöhung gemacht haben, beziehungsweise bei der Fed hat man zwei Zinssenkungen, die eigentlich für 26 eingeplant waren, zunächst mal ausgepreist. Also auch da hat relativ ein anderes Level Einzug gehalten. Dann hast du eigentlich eine gute Möglichkeit, bei dem Wirtschaftswachstum, was wir haben, dieses auch abzusichern. Das heißt, von den Makrodaten her, eine gute Chance, dass die Aktienmärkte weiterlaufen. Die Bewertung ist das andere Thema, das KI-Thema, was ich sagte, Quartal für Quartal angucken. Wenn es da jetzt keine größeren Abbrüche gibt, dass vielleicht dann doch gesagt wird, okay, wir ziehen die Investitionen sogar zurück, wir sehen die Nachfrage nicht unbedingt mehr. Oder aber letztendlich auch zu sehen ist, okay, einzelne Unternehmen verlieren, weil sie im Wettbewerb strugglen. Das sind so das Störfeuer. Was aber dann eher die Volatilität in den Einzeltiteln ist, weil makroökonomisch hast du Rückenwind.
Hm. Jetzt muss ich doch noch eine Frage hinterher schieben, weil das beinahe vergessen hätte. Nämlich eine spannende, haben wir auch gestern schon darüber gesprochen. Wie passt in das Umfeld vor allem der letzten paar Monate, sprich anderes Zinsniveau, höhere Inflation, die ganzen All-Time-Highs, wenn wir mal die USA nehmen, sowohl in den Nebenwerten, deren Bilanzqualität ja jetzt nicht besser geworden ist in den letzten paar Monaten, als auch im, wir haben gestern drüber gesprochen, guten alten, man glaubt es kaum, Dow Jones. Genau. Man weiß gar nicht, dass es den noch gibt. Kein Mensch guckt drauf.
Tatsächlich, das sag sogar ich. Ja. Ich habe es mir dann wirklich mal angeschaut, weil ich es auch ganz interessant fand, dass der Dow Jones eben auch neue Höchststände macht. Tatsächlich sind drin Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, sie sind alle drin und sie sind in einem gesünderen Verhältnis sogar drin, aber klar, deshalb macht er eben auch neue Highs und ich meine, die Definition des Dow Jones war immer, wir haben aus jedem Sektor im Prinzip so ein bisschen die Marktführer da mit drin in diesem Index, inzwischen sind es 40 Unternehmen, also eigentlich vielleicht ein ganz guter Indikator und ein nicht so hochkonzentrierter, was KI betrifft, wie zum Beispiel ein S&P 500, wo wir jetzt bei 25-30% sind. Ja. Und vielleicht, wenn ich das noch mit dazu sagen darf, ich bin ganz froh, dass S&P und auch Dow Jones dem widerstanden haben, von ihren eigentlichen Regelungen Neuemissionen innerhalb kurzer Zeit sofort mit in den Index aufzunehmen, nur weil die Marktkapitalisierung das eben gebühren würde, abgewichen sind, sondern klar gesagt haben, wir bleiben bei der 12-Monats-Regel.
Mhm. Ja, das ist nur gut und gesund. Aber die Nebenwerte, die müssen wir in das Bild schon noch packen. Wie passen
dann Russell 2000, genau.
Wie passen die da mit rein? Du hast da drin keinen Technologie-Hype, also im Verhältnis sehr weniger. Mhm. Das ist eine hohe Zinssensitivität, hast eine hohe Verschuldung und in der Tendenz sehr viele Unternehmen mit roten Zahlen.
Also klar machst du mit solchen Indizes auch neue Highs, weil die Bewertung grundsätzlich eine niedrigere ist. Ja. Du hast eine niedrigere Bewertung, aber diese Unternehmen profitieren durchaus auch. Es ist ja nicht so, dass die schlecht laufen. Sie laufen nur auf einem viel niedrigeren Niveau. Ja. Aber relativ gesehen tut denen die Konjunktur gut. Das ist eine Sonderkonjunktur, die wir irgendwo haben. Die spielt auch einem Russell 2000 in die Arme. Und das, was wir dann immer sagen, okay, schau dir an, wie eine Nasdaq bewertet ist, schau dir an, wie der Russell 2000. Und dann zieht es durchaus auch mal Gelder aus dem Nasdaq raus, die dann mal in die zweite Bewertungsreihe, ich will nicht sagen zweite Unternehmensreihe, aber zweite Bewertungsreihe gehen, damit dieses Gap sich auch ein Stückchen weit schließt, weil ein zu großes Gap letztendlich auch irgendwo ein Stückchen weit diese Übertreibung ist, die wir vielleicht gesehen haben.
Ja, und die ist immer irgendwie ungesund. Thomas, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Gerne.
So, Freunde, ich hoffe, wie immer, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich glaube, wir haben einen guten Rundumschlag geboten. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.